läuft. Achtung, geht los.
Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zum Geschichtsunterricht der Koproduktion von Vrindt und DLF Nova. Und aus Köln zugeschaltet ist wie immer Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias.
Holger, sei gegrüßt.
Thema heute, der Völkermord an den Armeniern. Ich weiß über die Armenier genau, dass es da diesen Völkermord gegeben hat. Was gibt es denn eigentlich noch zu wissen über die Armenier?
Ja, da wirst du vermutlich nicht der Einzige sein, dem es so geht. Also mir war es ähnlich sozusagen, als ich begonnen habe, das zu recherchieren so ein bisschen und zu gucken, was man eigentlich dazu sagen und machen kann. Also zunächst einmal, die Armenier leben an der Grenze zwischen Kleinasien und, wenn man das aus europäischer Perspektive betrachtet, Transkaukasien. Mhm. So, und da haben sie übrigens auch schon immer gelebt, was ja bei manchen nicht so unbedingt der Fall sein muss, aber die waren eben immer schon in dieser Gegend. Das kann man nachlesen bei Herodot.
Wow.
Der Herodot, das ist ein griechischer Geschichtsschreiber gewesen, der ungefähr, und jetzt kommt es, im 7. Jahrhundert vor Christus gelebt haben, hat. Und der hat die schon erwähnt, und zwar in dieser Region. In dieser Region herrschten damals die Perser. Herodot war ein griechischer Geschichtsschreiber und die Perser waren also die großen Gegner der Griechen. Deswegen hat er das so ein bisschen genauer beschrieben, wer da wohl lebt und wie man da lebt. Die Perser wurden besiegt von Alexander 333 bei Issos Keilerei und nachfolgend dann das große Alexanderreich bis zum Hindukusch. Wenn man sich jetzt so ein bisschen die Karte vor Augen hält, dann sieht man eben, dass die Gegend, in denen wir heute die Armenier wissen, damit so ein bisschen mit dabei war, jedenfalls zum Teil. Aber Alexander lebte auch nicht allzu lange und sein Reich ging unter. Es wurde sozusagen unter seinen Nachfolgern, den berühmten Diadochen, aufgeteilt. Eine davon waren die Seleukiden. Bitte.
Das hatten wir ja neulich, weiß ich nicht, vor ein paar Wochen hatten wir ja zum ersten Mal die Diadochen in der Serie. Ich bin heute noch, gibt's so Momente, tatsächlich so in meinem Alltag, wo ich mich total darüber freue, dass ich nach all den Jahrzehnten endlich überhaupt erstmal kapiert habe, dass die Diadochen Menschen waren und nicht irgendeine Meerenge oder irgendwie sowas. Ich muss da immer noch drüber lachen.
Ja. So was Ähnliches ist uns neulich passiert bei den Ptolemäern, als wir über Kleopatra gesprochen haben. Da habe ich einen Professor angerufen und gebeten, ob er nicht Lust hätte, mit uns zu sprechen und überhaupt uns was zu erzählen, wer denn eigentlich diese Ptolemäer waren. Und daraufhin ist er fast aus der Hose gehüpft und hat gesagt, endlich kommt mal einer vorbei und fragt, was ich hier so mache.
Super.
Und der hat dann ganz toll darüber erzählt, dass der Ptolemaios, das war der natürlich der Namensgeber, eben einer der Diadochen war von Alexander. Mhm. Das war sein Feldherr und er war sein Jugendfreund. Und die beiden waren also völlig eng beieinander. Und der Ptolemaios hat bei den Nachfolgekämpfen sozusagen Ägypten abgegriffen. Und eine der letzten Nachfolger sozusagen dieses Urahn Ptolemaios war Kleopatra. So kamen wir auf diesen Menschen. Und bei den Armeniern ist es so ein bisschen anders. Die waren bei den Seleukiden, ich sag mal, untergekommen, und die Seleukiden mussten sich dann den Römern geschlagen geben, sodass also irgendwann das Gebiet der Armenier im großen Imperium Romanum Einlass fand. Man kann jetzt sagen, es gibt auch vor 50 vor Christus, also wo das Römische Reich doch schon relativ groß war, fast seine größte Ausdehnung hatte, ein Königreich Armenien, und dieses Königreich Armenien, das war fast bis Syrien vorgegangen, also vorgelagert, das heißt, es war relativ groß und es war klar, also so ein dann doch relativ mächtiges Königreich wurde natürlich dann auch sehr schnell zum Zankapfel zwischen dem Imperium Romanum und jetzt kommt noch ein schönes Wort, dem Reich der Sassaniden. Das waren nämlich die Perser. Und wie man sich das dann denken kann, 387 nach Christus jetzt allerdings schon, wird dieses armenische Königreich aufgeteilt zwischen dem Römischen Reich und eben den Sassaniden, also den Persern. So, und dann ist eine Zeit lang Ruhe, aber es gibt eben in dieser Gegend der Welt eine wirklich extrem wichtige Tatsache oder ein wichtiges Datum. Das ist die Geburt von Mohammed und die Entwicklung oder die Entstehung des Islam. Und
das war wann ungefähr?
Mohammed ist 570 geboren.
570, okay.
630 herum hat er die den Koran empfangen vom Erzengel Gabriel, und von da an versuchen Nachfolger von Mohammed den Islam zu verbreiten, und das nennt man islamische Expansion, die ungefähr bis 750 nach Christus geht. Und das bedeutet, dass eben auch Armenien dann eben in ich sag mal, in diese islamische Expansion hineingerät und eben entsprechend auch muslimisch wurde. Ja. So, und dann gibt es im Islam, der sich viel, also wenn man es heute betrachtet, sehr rasend schnell geradezu ausgebreitet hat, natürlich das, was dann immer passiert bei solchen Entwicklungen, dass eben keine, ich sag mal, Organisationsform gleichzeitig mitwächst, die ein immer größer werdendes Reich dann auch, ich sag mal, stabil halten kann. Das Kalifat hatte eine Schwächephase Ende des 9. Jahrhunderts, und das wiederum ermöglichte dann dem armenischen Königreich sozusagen wieder zu entstehen. Also es war einmal untergegangen, dann wieder aufgegangen, dann wieder unterdrückt worden, dann wieder hochgekommen, und es war dann im 11. Jahrhundert. Natürlich muss man das immer unter dem Problem sehen. Es gibt dort die Kreuzzüge, es gibt dort die Auseinandersetzung zwischen Christen und Muslimen. Wir haben schon mal berichtet darüber, dass wir 1071 die berühmte Schlacht von Manzikert haben, die ist in Ostanatolien, hat die stattgefunden, und dort kämpfen Christen gegen Muslime. Da versuchen die Christen, die Muslime auf muslimischem Gebiet zurückzudrängen. Viele Jahrhunderte später versuchen die Türken, das in Europa, die Christen auf ihrem Gebiet sozusagen zurückzudrängen, und beides funktioniert nicht. Sodass also so spätestens von da an zwei große Gebiete auf der Welt für die jeweils andere Religion kein besonders gutes Pflaster sind. Das ändert sich jetzt vielleicht gerade, weil hier relativ viele Muslime sind, aber bis vor kurzem war Europa für Muslime kein besonders gutes Pflaster, und auch die arabische oder asiatische Welt ist auch für Christen kein besonders gutes Pflaster gegeben. Lange Zeit im Übrigen ragte da heraus als Leuchtturm und als Metropole des christlichen Glaubens Konstantinopel, das heutige Istanbul. Jedenfalls mit der Einnahme von Konstantinopel 1453 ist eben auch klar, dass die bestimmende und alleinige bestimmende Macht in dieser Region der Welt eben das Osmanische Reich ist, also der Islam. Und das haben natürlich auch die Armenier gemerkt, und die blieben also einerseits unter persischer Herrschaft mit einem Teil, und der andere Teil wurde eben osmanisch. Aber auch das Osmanische Reich hatte extrem viele innere Probleme, weil ein so riesiges Reich, das muss man sich wirklich vorstellen, das hatte also russische Ausmaße beinahe heute, mit heute verglichen. Und
war das auch, und das ist wahrscheinlich auch wieder eine falsche Frage, war das auch so leer?
Naja, es hat nicht so viele Menschen gegeben wie heute, ja, das ist schon klar, aber aber leer war es nach damaligen Vorstellungen nicht, weil du brauchst einfach für viele Dinge auch mehr Platz als wir heute. Also wir zum Beispiel stellen sehr viel mehr Lebensmittel, wir reden jetzt nicht über die Qualität der Lebensmittel, her, auf sehr viel geringerem Raum. Also allein die Dreifelderwirtschaft hat so viel Produktivitätssteigerung gebracht, dass man eben wirklich sehr viel mehr Platz sozusagen übrig hatte. Aber das Osmanische Reich hatte eben immer noch sehr viele Probleme, innere Probleme, unter anderem auch mit den Christen oder mit dem benachbarten orthodox-christlichen Russland. So, und wir hatten ja eben gesagt, die Armenier sind teilweise jedenfalls unter osmanische, also muslimische Herrschaft geraten, blieben aber natürlich, ich sag mal, orthodox-christlich. So, und die sahen, also diese christlichen Armenier sahen eben in dem orthodoxen Russland so eine Art Schutzmacht. Und die Russen haben das auch ganz gerne genommen, weil dort gab es auch die Idee, dass man eben unter russischer Vorherrschaft, sage ich mal, ein großes slawisches Reich oder eine große slawische Gemeinschaft irgendwie organisieren könnte, eben unter dem Banner Russlands. Deswegen ist alles das, was auf dem Balkan passiert und was eben in dieser Gegend der Welt, sage ich mal, passiert, häufig ein Streit gewesen zwischen der Türkei, also dem Osmanischen Reich, und den Russen. Und da ging es immer um die Vorherrschaft auf dem Balkan. Wer hat wo was zu sagen? Wer hat den Zugang zum Schwarzen Meer? Wer beherrscht die Dardanellen? Das ging bis zum Ersten Weltkrieg hinein, war das ein Zankapfel und ein Streitpunkt. Und das war am Ende des 19. Jahrhunderts auch. Also du siehst, wir machen jetzt einen relativ heftigen Ritt durch die Geschichte. Mhm. Jedenfalls am Ende des 19. Jahrhunderts gab es mal wieder einen russisch-türkischen Krieg, den die Russen an sich gewonnen haben. Aber auf dem Berliner Kongress, der von Bismarck organisiert wurde, 1878, das Deutsche Reich war gerade gegründet worden, 7 Jahre vorher, und Bismarck war innenpolitisch vermutlich relativ kompliziert und schwierig zu ertragen. Außenpolitisch aber war er jemand, der dann doch schon mit relativem Weitblick versucht hat, Schaden von Europa, genauer gesagt von diesem jungen Deutschen Reich, fernzuhalten. Und deswegen hat er also in Berlin einen Kongress abgehalten, der sich mit dem Balkan beschäftigte, wo die Deutschen überhaupt keine Aktien drin hatten, also wo sie weder am Krieg beteiligt waren noch irgendwelche Besitzungen hatten. Jedenfalls, die Türken wurden sozusagen, naja, also...
Aber warum macht er denn einen Balkankongress, wenn er mit dem Balkan nichts am Hut hat?
Ja, weil er Ruhe haben wollte, weil das vor der Haustür liegt.
Ach so, nur.
Also
okay. So
der Balkan ist das Palästina oder ist der Nahe Osten Europas. Und wir haben immer, also der Balkan ist für uns ein Pulverfass gewesen, immer schon. Mhm. Jetzt Gott sei Dank im Moment nicht, aber immer gibt es so Nicklichkeiten und Kriege, bis hin zu Kriegen, die einfach auch in Europa natürlich Nachwirkungen hatten. Und deswegen hat er gesagt, es ist sinnvoll, da Frieden herzustellen irgendwie und den Streit zwischen den Türken und den Russen, einigermaßen zu befrieden. Das ist nicht gelungen. Die Russen fühlten sich benachteiligt, weil sie nicht genügend abgekriegt haben vom Kuchen, obwohl sie doch den Krieg gewonnen haben und so weiter und so weiter. Das ist jetzt ein Nebenkriegsschauplatz. Aber man sieht eben schon, dass die Türkei als muslimisches Land oder die Osmanen damals noch als muslimisches Land und eben die Armenier als orthodoxe Christen und Russland als Schutzmacht sozusagen eine Dreierkonstellation hatten, die dann doch schon relativ, kompliziert zu werden drohte. So, also es gab am Ende des 19. Jahrhunderts diese Auseinandersetzung. In der Türkei entstehen dort die sogenannten Jungtürken. Jungtürken, das war eine liberale Reformbewegung, die, ich sag mal, die sehr starre und konstitutionelle Monarchie haben, also die eine konstitutionelle Monarchie haben wollte anstelle einer sehr starren, nahezu absolutistischen Herrschaft unter der Führung des Sultans. Also der Sultan ist so eine Art Kaiser gewesen, der mit der Allmacht ausgestattet war und dem sozusagen sich jeder unterzuordnen hatte. Und die liberale Reformbewegung der Jungtürken wollte eben stattdessen eine vom Parlament kontrollierte Monarchie, also eine konstitutionelle Monarchie. Mhm. Und gleichzeitig gibt es das Schlagwort davon, weil das ist ein Ausfluss dann, der kranke Mann am Bosporus. Das hat man damals lesen und hören können. Und
ich dachte, sagte das eben neuer.
Nein, das ist der kranke Mann am Bosporus, das war das Osmanische Reich am Beginn oder vor Beginn des Ersten Weltkrieges, weil sie eben tatsächlich an dieser inneren Krise sehr zu leiden hatten und eben einfach, keinen richtigen inneren Zusammenhalt mehr hatten und das Gesellschaftssystem nicht mehr modern genug war, um den Anforderungen sozusagen auch der jüngeren Leute Genüge zu tun. Und insofern galt es sozusagen, diesen kranken Mann am Bosporus entweder zu stürzen endgültig oder zu stützen. Und deswegen gab es eben relativ viel Streit und nahezu kriegerische oder militärische Auseinandersetzungen rund um das Osmanische Reich, auch schon im Vorfeld des Ersten Weltkrieges. So, also wir haben jetzt sozusagen die Ausgangskonstellation, wir haben ein geschwächtes Osmanisches Reich, wir haben eine Krise rund um den Bosporus, wir haben einen religiösen, schwelenden Konflikt zwischen orthodoxen und orientalischen Christen und eben Türken, also Muslimen, wir haben so eine Art Religionskonflikt, der aber auch ein bisschen gesellschaftspolitisch mit begründet war. Es ist nicht ein reiner Religionskonflikt gewesen. Dann beginnt 1914 der Erste Weltkrieg und das Osmanische Reich entscheidet sich, als Teil der Mittelmächte gegen die Entente zu sein. Und zu dieser Entente gehört unter anderem Russland. Das heißt, der Konflikt, der vorher schon da war, wird jetzt dadurch, dass sie jetzt auf gegenüberliegenden Seiten in diesem Krieg stehen, noch einmal verschärft. Und die türkische Regierung fühlt sich am Anfang an der Seite der Deutschen und der Österreicher und einigen anderen kleineren Staaten, ich sag mal, gerüstet für diesen Krieg. und denkt als Kriegsziel, die an Russland verlorenen Gebiete zurückzuerobern. Es wird der sogenannte Pan-Turkismus ausgerufen. Also es gibt den Pan-Slavismus und es gibt alle möglichen Pans, aber eben auch den Pan-Turkismus, der bedeutet, so viel wie möglich Gebiete muslimischer Menschen oder eben auch Orthodoxer in diesem Falle, die irgendwann einmal dazugehört haben, wieder zurückzuholen und daraus ein riesiges, großes osmanisches Reich zu basteln.
Ist das was Erdogan heute noch antreibt?
Ich halte mich bei Herrn Erdogan so ein bisschen zurück, weil ich habe keinen Bock, jetzt wieder irgendwelche irgendwelchen Bullshit um die Ohren zu kriegen. Aber natürlich hat er so ein bisschen auch diese Idee. Auf der anderen Seite, wenn man ihn als Sultan bezeichnet, was man ja auch schon mal ab und zu hören kann, dann spielt das eben auf diese Ressentiments an, die man die Türken vor Wien, ja? Also Achtung, sie kommen. So ein bisschen aus europäischer, also man muss da ein bisschen vorsichtig sein. Die Türkei hatte jedenfalls damals, wir kommen gleich noch auf den Erdogan, lass mich eben ganz kurz zu Ende sagen, warum es dann zu diesem Wahnsinn kam oder was da so mit Grund war. Also der Pan-Turkismus sorgte dafür, dass man eine große Offensive startete im Herbst-Winter 1914, also ganz am Beginn des Ersten Weltkrieges, und zwar im Kaukasus, und die ging mit Pauken und Trompeten verloren. Daraufhin haben die Russen, und das muss man jetzt wirklich ganz klar auseinanderhalten, das war noch das zaristische Russland. Ja, die Revolution war erst 1917, aber das zaristische Russland hatte auch schon natürlich massive Schwierigkeiten, weil die Bolschewiki natürlich auch schon im Lande waren und weil das Land trotz aller Bemühungen, sich zu industrialisieren, immer noch relativ rückständig war. Also es war eine komplizierte Gemengelage, in der sich auch Russland am Beginn des Ersten Weltkrieges befand. Also, die Russen gewinnen die Winterschlacht im Kaukasus und machen auf der Stelle eine Gegenoffensive. Und bei dieser Gegenoffensive werden sie von einigen Armeniern unterstützt. Und zwar eben jenen Armeniern, die in den Russen sozusagen ihre Schutzmacht sehen. Und nun gibt es sozusagen die Gegenreaktion. Natürlich gibt es auch in der osmanischen Armee Armenier. Und diese Armenier werden erstmal entwaffnet. Dann werden sehr viele deportiert und es gibt die ersten Hinrichtungen. Und Frühjahr 1915, also irgendwann im Frühjahr 1915, das Datum genau weiß ich nicht, gibt es einen Aufstand der Armenier und bei diesem Aufstand werden tatsächlich auch Gräueltaten an Muslimen verübt. Aha. Du kannst dir so vorstellen, da laufen zwei heißgelaufene Dampfloks aufeinander zu und irgendwann kracht es. Ja. Und dieses Krachen war im Frühjahr 1915. Oder in den ersten Monaten des Jahres 1915. Und als Antwort auf diese Gräueltaten beginnen Ende Februar, Anfang März Razzien in Konstantinopel gegen Armenier. Und damit läuft die Sache aus dem Ruder.
Und das alles nur, weil beim Gegner auch ein paar Armenier waren. Also es ist im Grunde sowas wie...
Nein, es waren nicht ein paar, sondern Armenier haben die Russen den Gegner also unterstützt.
Ja.
Also einige Armenier haben die Russen unterstützt bei der Gegenoffensive nach der verlorenen Kaukasusschlacht im Winter 1914.
Einige aber halt auch nicht.
Einige natürlich auch nicht, selbstverständlich.
Aber alle haben auf die Mütze gekriegt.
Alle haben sie auf die Mütze gekriegt, so ist das, genau. Und damit war sozusagen der Startschuss in Anführungsstrichen gegeben. Und damit begann dieser Völkermord eben an den Armeniern. Und das war ein, von allen Historikern sind sich da wirklich einig, dass man da von einem Völkermord sprechen muss. Es war, um auch gleich das hineinzutun, nicht der erste, wie man so häufig sagt, des 20. Jahrhunderts, sondern es war der zweite.
Welches war der erste?
Den ersten haben wir begangen, also wir zwei beiden nicht, aber unsere Vorfahren, und zwar an den Nama und Herero in Südafrika. Dort sind 90.000 Einheimische umgekommen durch die deutsche kaiserliche Armee, weil sie sich halt gegen die deutsche Kolonialherrschaft aufgelehnt haben, die dort wild durch irgendwelche Gelände Eisenbahnlinien und Straßen bauen wollten, und dagegen haben sich die Einwohner gewehrt. Admiral von Trotha war damals der Bevollmächtigte des Kaisers in Deutsch, muss ich mal gucken, Südwest oder Ostwest, weiß ich nicht genau, jedenfalls unten bei Südafrika.
Trotha war, glaube ich, Südwest. Aber ich lieber nicht. Nicht auf mich. Ja. Nein, nein, nein. Hört nicht auf mich.
nicht auf ihn hören. Jedenfalls sind 90.000 Menschen umgekommen und da gibt es ganz furchtbare Dokumente, die einfach von Arroganz und Schrecklichkeit nicht mehr zu überbieten sind. Und auch das ist ein Völkermord gewesen, wo wurden einfach völlig wahllos alte, kranke Frauen, Männer, Kinder, alles wurde umgebracht, was nicht schnell genug weglaufen konnte. Also es ist eine Katastrophe gewesen. So. Das zweite Mal passiert das eben mit den Armeniern und die Armenier, das muss man wirklich sagen, gehören auch zu den Völkern auf europäischem Boden, ja, die sehr oft von Dingen belästigt wurden, für die sie nichts konnten und die sie eigentlich auch gar nicht wollten. Das beginnt nämlich, als dann tatsächlich der Krieg zu Ende ist. Und Ende 1922 wird aus Russland die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, also die UdSSR, und Gründungsvater ist Lenin, und der sagt, wir machen jetzt Armenien zusammen mit Georgien und Aserbaidschan zu einer transkaukasischen sozialistischen föderativen Sowjetrepublik. So hieß das. Und da waren die Armenier natürlich nicht so sehr begeistert von, weil sie weder eine sozialistische Sowjetrepublik werden sollten, noch irgendwas am Hut hatten mit Georgien und Aserbaidschan, zumal in einer gemeinsamen Union. Also das war ging überhaupt nicht und es gab unentwegt Stress und Aufstände und lokale Animositäten mit dem Ergebnis, dass Stalin 1936 diese Sowjetrepublik aufgelöst hat und es eine eigenständige armenische Sowjetrepublik gab. Das war nun auch nicht so wahnsinnig viel besser. Es gab natürlich auch in Armenien immer Leute, die das ganz toll finden und die davon in irgendeiner Form profitiert haben. Aber armenische Separatisten waren immer dabei, ähnlich wie in Lettland im Übrigen oder in den anderen baltischen Regionen oder auch in Georgien, für Eigenständigkeit und Autonomie zu kämpfen. Und man kann einfach im Grunde genommen sagen, Armenien passte nicht in dieses sozialistische Einheitssystem hinein, weil die einfach sich nicht vereinheitlichen lassen wollten. Es nur durch Druck und Krach sozusagen gehen konnte. Und daran erinnern sich jetzt sicherlich noch viele, wo dann auch wieder dieser Armenien-Konflikt bei uns hochkochte. Das war der Streit um Bergkarabach. Ah, ja. Ende der 80er Jahre. Das ist eine Region, in der mehrheitlich Armenier leben, aber die Gegend liegt in Aserbaidschan. Und das ist natürlich dann ein Problem, weil beide, also Aserbaidschan und Armenien, Anspruch auf dieses Gebiet erheben. Und das liegt einfach daran, an dieser langen sowjetischen oder gemeinsamen sowjetischen Geschichte. Und darum hat es halt Krieg gegeben. Und das Ergebnis ist, dass es heute Bergkarabach in dem Sinne gar nicht mehr gibt. Das ist zwar jetzt unabhängig und nennt sich Republik Arzach, wird aber nicht anerkannt. Das heißt, der Konflikt ist nicht gelöst. Man hat ihn sozusagen nur beiseite geschoben. Aber immerhin. Dann haben wir am ersten Weihnachtstag 1991 tritt Gorbatschow zurück. Die Sowjetunion ist damit beendet. Und dann denkt man ja auch, dann haben die Armenier wahrscheinlich sofort die Biege gemacht. Falsch, sie haben sie schon vorher gemacht. Weil nämlich im September 1991 gab es die ersten Abspaltungen und Armenien gehörte zu den ersten, die sich tatsächlich sofort, wie sich das anbahnte, dass die Sowjetunion nicht mehr überleben würde, haben sofort sich selbstständig gemacht. Genau, und sind gelaufen. Aber man muss trotzdem sagen, das ist nicht besonders gut gegangen. Also es ist sie haben Korruption sehr viel, sie haben Misswirtschaft, sie haben immer wieder mal mit Revolten zu kämpfen und mit wirklich schwieriger politischer und wirtschaftlicher und ökonomischer Situation, in der sich Armenien befindet. So, das ist so der Schnellabriss. Ich bitte für alle Fehler, die sich da eingeschlichen haben, schon mal vorab um Entschuldigung. Gleichwohl, um eine Sache wollte ich mich doch in der Sendung auch noch bekümmern und wir haben dann einen großen Streiter für die Sache der Armenier gefunden, nämlich Cem Özdemir, der ja der schwäbische Türke ist, der wirklich so ein gelungenes, wie ich finde, Paradebeispiel ist für Integration beziehungsweise für wunderbares Zusammenleben zwischen sehr unterschiedlichen Menschen. Und der hat also uns erzählt, warum diese Bundestagsresolution, die, ich sag mal, für sehr viel Streit gesorgt hat in der Bundesrepublik oder in der Bundesregierung, warum die so notwendig war und wie wichtig das eben auch ist, dass man wirklich sagt, wir sind selbst, also wir Deutschen, wir haben ja zweimal, ich sehe es jetzt hier auch gerade, es war damals Deutsch-Südwestafrika, der Mord.
Ich hatte Mord zwischenzeitlich auch nachgeguckt, ich wollte es nur mehr aufheben bis später. Mist.
Also Herero und Nama waren in Deutsch-Südwestafrika, das war der erste, die Armenier waren der zweite, der dritte, den haben wir dann wieder zu verantworten, also die Shoah. Und insofern ist es ganz besonders bedeutend gewesen, hat er jedenfalls ausgeführt, und das habe ich auch nachvollzogen, dass gerade wir das machen. Also man hat natürlich gesagt, ja, ihr mischt euch mit dieser Armenien-Resolution. Der Inhalt war, dass die Türkei aufgefordert wird, zu akzeptieren, dass dies ein Völkermord war und entsprechend darauf zu reagieren. Und dann hat die Türkei geantwortet, was geht euch einen Scheißdreck an? Es ist eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten, die seit der KSZE 1975 in Helsinki unterschrieben nicht erlaubt sind. So, jetzt kann man natürlich sagen, die Türkei die hat die KSZE-Akte nicht unterschrieben, aber ist auch egal. Jedenfalls, es war schon so ein bisschen Einmischung. Mhm. Und dann hat eben Özdemir gesagt, nein, es war genau das Gegenteil, weil wir haben uns ja auch extrem schwer getan, mit dem Völkermord an den Herero und Nama, der 1905 passiert ist, hat Helmut Kohl, seinerzeit, wer es nicht mehr weiß, Bundeskanzler, argumentiert, und zwar 1995. Ich zitiere das jetzt nicht wörtlich. Ja. Der Begriff Völkermord ist erst 1948 von der UN-Völkermordkonvention sozusagen ins Leben gerufen worden. Und man könne diesen Begriff, der 1948 entstanden ist, nicht rückwirkend auf 1905 anwenden.
Dafür müsste man dem eigentlich, hätte man dem dafür rechts und links ein paar mit dem nassen Lappen um die Ohren hauen müssen, ne?
Das ist, ja. Ja. Also, jetzt nicht rumheulen, der Mann ist tot und wir können das auch nicht mehr ändern. Dann hätte man nämlich, und das hat es ja bei den Rechtsextremisten in den 80er, 90er Jahren auch tatsächlich als Argumentation gegeben, kann man auch den Holocaust nicht als Völkermord bezeichnen, weil der 1948 nämlich auch schon zu Ende war. Insofern ist das natürlich alles dummes Zeug, aber ich würde nur sagen, also wir Deutschen haben uns da auch sehr schwer getan und wir sollten nicht auf die Türken mit langem Finger zeigen, sondern wir können schon sagen, das haben wir nicht viel besser gemacht. Zehn Jahre später, also 2005, ist die Rote Heidi Entwicklungshilfeministerin, Heidemarie Witzorek-Zeuel. Und die fährt ins heutige Namibia und die sagt, Zitat, die damaligen Gräueltaten waren das, was heute als Völkermord bezeichnet würde. Schließt aber aus, dass dafür Entschädigungszahlungen notwendig sind. 2016,
sowas zu sagen, ist doch dann letztendlich eine Einmischung, oder nicht? Oder interessiert ein Land nur?
Nein, in Namibia hat sie das gesagt. Der Völkermord an den Herero und Lama waren
den Türken. Okay, Entschuldigung.
Nein. Witzorek Zeuthen hat gesagt, das, was die Deutschen damals in Südafrika gemacht haben, war Völkermord. Mhm. Entschädigungszahlungen kommen da aber nicht in Frage. 2016, das ist jetzt schon gefährlich nah an unserer heutigen Zeit, erkannte dann die Bundesregierung, also die Große Koalition, dieses Massaker als Völkermord an, verweist aber dann auch darauf, dass sich daraus keine Rechtsfolgen ergeben. Das ist ein ständiger Begriff und sie verweigern also Zahlungen. Ergebnis, es läuft derzeit in New York ein Prozess, eine Sammelklage gegen die Bundesrepublik Deutschland auf Entschädigungszahlungen. Und den Prozess werden wir verlieren. Da lege ich jetzt jede Wette fest. Und was ich sozusagen am Ende der Sendung dann auch irgendwie für mich festgestellt habe, so ganz unterschiedlich ist unser Verhalten zu dem der Türken nicht. Die Türken wollen auch nicht bezahlen und wir wollen das auch nicht. Und die sagen auch, was interessiert mich das, was die vor 100 Jahren gemacht haben? Das ist eben einfach alles scheiße, aber warum muss ich mich da jetzt noch lange drum buckeln?
Ja, der Unterschied ist wahrscheinlich nur, dass Erdogan das Ding halt benutzt, um in seiner gewohnten autokratisch-populistischen Weise rumzupoltern, auf dass seine Anhänger ins Ausland gucken und nicht sehen, was er im Inland für eine Scheiße baut.
Ja, so ähnlich. Oder?
Also zumindest, ich sehe zumindest niemanden, der sowas so bei uns machen würde und sagt, alles böse, guck da hin.
Ja, also es ist auf jeden Fall, also mich nervt und nervt das total, es kotzt mich auch an, dass einfach so ein Staat nicht sagen kann, ey Leute, das waren unsere Vorgänger, jetzt haben wir hier mal ein paar hundert Millionen von mir aus und das ist ja im Grunde genommen weder für die Türkei noch für uns irgendein größeres Problem. Wir geben Geld für ganz andere Sachen aus und da ist es auch kein Problem. Also man könnte ja die Nachkommen von den Herero und Nama in irgendeiner Form entschädigen.
Das ist genug, hätten wir.
Ja. Das wäre eigentlich kein Problem, genau. Und mit den Armeniern ist es dasselbe. Das könnte man irgendwie machen, aber sie tun es eben nicht und deswegen bin ich sauer.
Zu Recht wahrscheinlich. Wir werden sehen, was in den Kommentaren steht. Matthias von Hellfeld, vielen Dank.
Bitteschön.
Und euch danke für die Aufmerksamkeit. Verweisen auf den 2. März 2020, denn da gibt's die passende Ausgabe Eine Stunde History auf DLF Nova und die müsst ihr euch dann auch anhören, um zu erfahren, was Cem Özdemir gesagt hat.
Ist nicht tot.